Hi, hier ist Radio Horeb, der Abend der Jugend. Ich bin Bodo aus unserem Studio in Balderschwang. Wenn dich jemand fragen würde, was ist der Sinn des Lebens, was würdest du da antworten? Ach, dich fragt keiner? Doch, wir tun's, nicht wahr, Josef?
Ja, kannst du dich aber drauf verlassen.
Du bist einer unserer Redaktionspraktikanten hier in Balderschwang und du wirst mich durch diese Sendung begleiten. Josef, schön, dass du da bist.
Danke, ich freue mich auch, da zu sein.
Als Warming-up für euch da draußen gibt es die Newsboys mit This Is Your Life. Zum Thema, was ist der Sinn des Lebens, gibt es heute hier bei Radio Horeb den Abend der Jugend mit Bodo und
Josef.
Ja, was ist er, der Sinn des Lebens? Gerne wollen wir das auch von dir, von euch wissen. Schickt uns eine WhatsApp ins Studio. Ihr könnt das anonym machen und euren Namen, ja, wenn ihr wollt, auch den Wohnort angeben, müsst ihr aber nicht. Wir behandeln das ganz so, wie ihr es wollt. Auf jeden Fall geben wir eure Daten nicht an Dritte weiter. Ja, also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Die Nummer ist, wenn ihr uns eine WhatsApp schicken wollt, 0171 57 53 200. Ich sage die Nummer gerade nochmal, 0171 57 53 200. Ich bin schon gespannt, welche Statements ihr reinschickt. Und jetzt gibt es für euch einen Haufen Beispiele, wie der Sinn des Lebens für junge Leute heute aussehen kann. Unsere Münchner Redaktionspraktikantin Hanna hat sich in der bayerischen Landeshauptstadt mal umgehört.
Glücklich und zufrieden mit sich selbst zu sein.
Das ist zu suchen. Ich habe das Gefühl, wir haben keine andere Wahl. Das ist irgendwie, das bringt uns weiter. Da entwickeln wir uns einfach weiter. Einfach das Suchen. Ich habe das Gefühl, das ist eine ständige weitere Entwicklung. Und ich habe das Gefühl, es gibt auch kein richtiges Ziel. Und das Gefühl, da gibt es irgendwie kein Ende. Versuche, so weit zu kommen, wie es mir gegeben wird, die Zeit. Keine Ahnung, wie lange ich Zeit habe.
Naja, ich finde so diese Sinnfrage ist immer so ein bisschen, ne? Es ist so eine große Lebensfrage, zu der man wahrscheinlich aber zu einem gewissen Teil keine Antwort finden wird, weil sie eben so vage ist. So, ich kann dir sagen, nach welchen Werten ich mein Leben ausrichte, aber nach welchem Sinn. Weil Sinn ist auch so ein bisschen so ein offenes Wort. Was ist denn überhaupt Sinn? Also ist das ein Ziel oder ist das ein Wert oder was ganz Konkretes? Also ich meine, ich glaube, es gibt Menschen, die richten ihr Leben sehr stark nach einem konkreten Ziel aus und das ist dann deren Sinn im Leben. Und ich glaube, das wäre bei mir zu einem gewissen Teil irgendwie so natürlich einerseits einfach ein gutes Leben so bestreiten zu können, aber andererseits auch so die Ziele, die ich habe, zu erreichen zu einem gewissen Teil. Und das ist definitiv so, weiß ich nicht, selbstständig gut leben zu können. Ich würde gerne die Firma, die ich gegründet habe, weiter aufbauen, irgendwie da was draus machen und keinen Chef haben, ist, glaube ich, auch ein großer Teil. Obwohl das natürlich auch alles sehr so materialistisch ist. Ich finde, vom Sinn her kann man natürlich auch ein bisschen allgemeiner, wertbasierter formulieren und sagen, ich will glücklich werden. Aber was heißt das auch schon wirklich? Weil da gibt es natürlich auch Ups and Downs und Phasen. Und deswegen, ich weiß nicht ganz, was der Sinn oder mein Sinn ist oder mein Sinn im Leben ist. Ich würde sagen, das ist noch in Arbeit.
Also für mich ist der Sinn des Lebens, der ergibt sich durch das Leben selbst und nicht, indem man krampfhaft nach einem Sinn sucht, weil ich glaube, dann leitet es nur einen fehl.
Also ich glaube, es gibt einen Sinn im Leben, nämlich zu leben, also da zu sein und irgendwie Spaß zu haben und sein Bestes zu tun. Und ob man einen Sinn im Leben haben muss, also gefühlt für mich ja, aber es wäre schön, wenn man keins brauchen würde.
Ich denke, der Glaube kann manchen Leuten eine Stütze sein, den Sinn im Leben zu finden. Aber ich glaube, es ist keine Voraussetzung dafür. Also ich glaube, die Suche nach dem Sinn des Lebens kann sich auch ein bisschen im Kreis drehen. Und wenn man sich zu sehr darauf versteift, sein Ding zu finden, glaube ich, kann es auch schädlich sein für die Person. Ich glaube, man soll sich manchmal auch von seiner Intuition leiten lassen und die Sachen auf sich zukommen lassen.
Also meine Meinung über das Sinn von Leben ist, dass es ist wie ein Spiel und es gibt viele Wege, zu einer einzigen Lösung zu gehen. Also Die Lösung ist, glücklich zu sein, froh, ganz froh über unser Leben zu sein. Und ja, das ist die, ich glaube, die einzige Lösung. Also das ist wie ein Spiel. Es gibt viele Gewinner und es gibt auch viele Verlierer.
Also ich glaube, dass man nicht so nach einem Sinn des Lebens suchen sollte, sondern einfach das meiste aus seinem Leben machen. Weil wenn man jetzt so einem Konstrukt hinterher rennt, führt es ja vielleicht zu nicht so viel. Und wenn man einfach dem Leben möglichst viel Inhalt gibt, ist es vielleicht schon sozusagen ein Sinn. Und dass es nicht so ein Ziel ist, das man erreichen kann, sondern so, dass der Weg so das Ziel ist vielleicht. Ich glaube, dass vielleicht so, wenn man anderen eine Freude macht, dass das schon so ein kleiner Sinn sein kann für einen selber. Oder wenn man was entdeckt, was man gut kann oder wo man helfen kann oder was erreichen kann, dass das vielleicht auch ein Sinn sein könnte. Oder einfach, wenn man was verändert vielleicht für sich oder für andere. Ich glaube, dass für manche Menschen einfach die Frage nach dem Sinn mit dem Glauben beantwortet werden kann. Und dass es deswegen für sie einfach so ein Ziel ist, was sie haben durch ihren Glauben. Und dass es aber nicht unbedingt auf dem Glauben beruhen muss, aber es vielleicht für gläubige Menschen einfacher ist, dann fokussierter zu sein auf ein Ziel.
Danke an Hanna, Redaktionspraktikantin in unserem Münchner Studio, für diese Umfrage. Ihr hört den Abend der Jugend bei Radio Horeb. Am Mikrofon für euch ist Bodo und hier bei mir ist Josef, 22 Jahre alt, Redaktionspraktikant hier in Balderschwang. Josef, das waren jetzt jede Menge Statements, ein ganzes Potpourri an Statements zum Thema, was ist der Sinn des Lebens? Wie haben sie dich angesprochen?
Sehr, weil es waren halt wirklich offen und ehrliche Meinungen aus dem Leben. Und halt natürlich, wie man auch gemerkt hat, von Leuten, die jetzt mit dem Glauben jetzt nicht so wirklich was zu tun hatten. Aber das ist ja auch eine Sache, die ja zu unserer Welt gehört.
Ich schaue gerade, ob schon WhatsApp-Nachrichten reingekommen sind. Ja, wir wollen gerne von euch auch erfahren, was ist für euch, was ist für dich der Sinn des Lebens? Oder was ist deine Meinung über zu dem, was hier so gesagt wird? Kann ja auch sein, dass du dazu ein Statement reinschicken möchtest. Lass es uns per WhatsApp wissen unter 0171 57 53 200. Was ist der Sinn des Lebens für dich oder worüber wir hier sprechen? Wie findest du das? 0171 57 53 200. Josef, in der Umfrage, die wir gerade gehört haben, ist mir aufgefallen, zum Beispiel dieses Thema: Soll man jetzt den Sinn des Lebens suchen oder nicht? Ich dachte dann, man könnte sagen, suchen oder nicht suchen. Das ist hier die Frage.
Eine wichtige Frage, wie ich finde, weil wenn man sagt, ich befasse mich nicht damit, dann wäre halt so die Frage, ja und was machst du dann hier? Ich meine, man kann einfach vor sich hin leben, aber ganz ehrlich, dann beantwortet man sich nicht die Frage, was passiert denn, wenn ich sterbe? Und deshalb fand ich auch diese interessante Frage von dem einen jungen Mann, diese Frage so, ja, was ist denn Sinn eigentlich? Und da habe ich erstmal selber überlegen müssen. Und da habe ich so für mich das beantwortet, Sinn ist die Frage nach dem Warum. Wenn ich nach dem Sinn von meinem Leben frage, dann frage ich, warum? Warum bin ich hier? Warum geschieht das und das? Warum bin ich hier auf dieser Welt? Was soll ich hier tun? Und das ist wichtig, denn Sinn brauchen wir Menschen, wir brauchen einen Sinn, weil wir ein Ziel brauchen. Wir können nicht einfach vor uns hin dümpeln, weil das erfüllt uns nicht. Das lässt uns dann, ihr kennt es sicher, wenn ihr gerade nichts zu tun habt und euch ist langweilig. Langeweile ist unglaublich ätzend und Langeweile entsteht dann, wenn man gerade keinen Sinn hat, also im kleineren Sinne gesehen, aber diese Langeweile kann auch groß in unserem Leben sein. Wenn wir nicht wissen, wo unser Sinn ist, also was wir tun wollen, dann wird uns langweilig, dann wird unser Leben langweilig und das will doch keiner.
Wow, das sind schöne Gedanken, tiefe Gedanken. Die Frage nach dem Warum, da steckt der Sinn drin für viele. Oder also man hat ja auch gehört, dass das Thema, das Wort Glück ist gefallen. Ich möchte gerne glücklich sein. Da ist die Frage, was macht einem dann glücklich, was bringt einem Glück? Das ist, denke ich, für viele so die Frage, wenn ich glücklich bin, dann habe ich einen Sinn gefunden.
Ja, das stimmt. Und ist ja hinsichtlich auch so nicht falsch. Ich meine, es ist nur selbstverständlich, dass wir glücklich sein wollen. Das Schwierige ist nur, wenn wir das Glückliche suchen, dann ist es auch sehr schnell wieder weg. Also, wenn ich jetzt glücklich werden will und mir jetzt was Gutes zum Essen koche, dann ist es ja super. Es schmeckt mir und ich habe was davon, aber es ist sehr schnell wieder weg. Und der Sinn macht dann auch ganz schnell keinen Sinn mehr, wenn ich kein Glück habe. Und einer hat ja auch erwähnt gehabt, ja, wir sind in einem Spiel und es gibt Gewinner und es gibt Verlierer. Dann ist die Frage, haben die Verlierer dann keinen Sinn im Leben? Und wenn das so wäre, dann müsste es ja Milliarden Menschen geben, deren Leben keinen Sinn macht. Und das wäre unglaublich traurig.
Wenn Paul schon ein bisschen angeklungen, so das Thema Werte, helfen, Gutes tun, dass das tatsächlich einen Sinn bringen kann. Wobei dann die Frage ist, kann man das auch ohne glauben? Da wird man, denke ich, im Laufe des Abends noch näher drauf eingehen. Eine WhatsApp ist eingegangen, lieber Bodo, lieber Josef. Das ist ein wunderbares Thema. Mein Sinn des Lebens ist, immer tiefer in der Liebe zu Jesus zu wachsen. Dafür bete ich auch. Nach einem anderen Sinn muss ich dann nicht suchen, weil Jesus mich dahin führt, wo er das Leben für mich sinnvoll findet, also wo er die passende Aufgabe für mich hat. Eine passende Aufgabe, also nicht nur, dass man jetzt irgendwie so glücklich im Wald sitzt oder mal so ein Bild, sondern dass es auch verbunden ist mit einer Aufgabe, einer sinnvollen, wertvollen Aufgabe.
Würde ich so auch unterstreichen, weil es ja auch das ist, was wir Menschen wollen. Wir wollen ja eine Aufgabe, wir wollen ja was tun, ne? Weil nur auf der Couch sitzen, das will ja keiner. Im besten Fall will man sich ja dann ablenken, also entweder Fernseher anknipsen, Handy raus, aber man will ja eine Aufgabe. Und ganz ehrlich, wenn man etwas tut, was man kann, das macht doch unglaublich Spaß. Und so wie es jetzt die Person, die WhatsApp geschickt hat, auch formuliert hat, hat sie quasi gesagt, ich will in meinem Leben Spaß haben, weil ich darauf vertraue, dass Jesus weiß, was ich gut kann und er mich dahin führt zu der Sache, die ich gut kann und ich das dann im Leben auch umsetzen darf. Was nicht bedeutet, dass es wahrscheinlich immer einfach wird, aber es ist ein Ziel und somit auch Sinn.
Was mir jetzt aufgefallen ist, in keinem der Statements war das Thema Liebe und Partnerschaft drin. Also quasi der Partner als der Sinngeber des Lebens, Kinder als etwas, was Sinn gibt. Gut, das waren jetzt alles junge Leute, die Hanna da befragt hat. Da sind die Kinder mal noch in ferner Zukunft. Wenn die dann mal Eltern sind, kann da schon auch die Sinnerfüllung reinkommen, für viele Vater oder Mutter zu sein. Ein Ehepartner zu sein, war einfach nicht so, zumindest mal jetzt von dieser Umfrage, nicht dabei.
Ja, also sagen wir es mal so. Der Sinn, einen Partner zu suchen, kommt natürlich mit einem gewissen Alter erst, wie du schon gesagt hast, weil man in den jungen Jahren natürlich erstmal ganz andere Ziele vor Augen hat. Das heißt, natürlich hat man es schon irgendwie im Hinterkopf und halt eine Freundin haben und sowas, aber so Kinder und sowas, das kommt dann erst, wenn man wirklich eine feste Beziehung hat oder im besten Fall verheiratet ist. Und von der Umfrage her vermute ich mal, dass die Hanna sich auch eher so wirklich so zwischen 20- und 24-Jährige rausgesucht hat. Und die müssen ja erstmal sich ein Leben aufbauen, bevor sie als Familie ein Leben beginnen können.
Okay. Gleich geht's hier im Abend der Jugend weiter mit dem Tagespost-Podcast zum Thema Was ist der Sinn des Lebens? Schickt euch eure WhatsApps rein. 0171 57 53 200. Und ja, dann sind wir schon gespannt auf dieses Gespräch von dem Podcast, der gleich kommt. Bleibt dran. Ihr hört Radio Horeb, Leben mit Gott. Es begleitet euch durch den Abend der Jugend, Bodo und
Josef.
Ja, gleich gibt's für euch wieder eine Folge des Podcasts Geistreich. Und auch hier interessiert uns, was denkt ihr darüber, über die unterschiedlichen Positionen, was spricht euch an und was nicht? Schickt uns eure Kommentare per WhatsApp auf 0171 57 53 200. 0171 57 53 200. Ja, wir haben nun wieder diesen Podcast der katholischen Wochenzeitung, die Tagespost, für euch. Wir dürfen den als erstes ausstrahlen. Das ist eine Ehre, vielen Dank. In dem Podcast Geistreich treffen junge gläubige Christen auf junge Atheisten oder Andersgläubige und tauschen sich über die großen Fragen des Lebens aus. Heute geht es in dem Gespräch auf Augenhöhe um den Sinn des Lebens. Veronika Wetzel, Redaktionsvolontärin bei der Tagespost, hat zwei interessante Leute zusammengebracht. Zum einen Valerie Schönjan, ist 30 und lebt als Journalistin in Berlin. Sie arbeitet für das Leipziger Büro der Zeit und ist Autorin des Buchs Halleluja, wie ich versuchte, die katholische Kirche zu verstehen. Als linke, feministische und kirchenferne Journalistin wurde sie vom Zentrum für Berufungspastoral der Deutschen Bischofskonferenz zu einem Experiment eingeladen. Sie sollte ein Jahr lang einen katholischen Priester bei seiner Arbeit begleiten. Das hat sie dann tatsächlich gemacht und Pater Franziskus von Böselager, einen Priester der katholischen Gemeinschaft Emmanuel, begleitet. Ihre Erfahrungen hat sie dann in einem Blog geteilt. Den Blog Valerie und der Priester haben regelmäßig mehrere hunderttausend Leute im Monat gelesen und auf Facebook hat das Projekt 14.000 Abonnenten, vorwiegend unter 35 Jahren, gehabt. Zum anderen ist da Bernadette Lang. Sie ist ebenfalls 30 Jahre alt, sie ist katholische Theologin. Sie leitet die Home Akademie der Loreto-Gemeinschaft in Salzburg. Das dortige J9 ist eine 9-monatige Jüngerschaftsschule, die junge Erwachsene in der Regel nach der Schule oder nach der Ausbildung besuchen, um für ihr Leben im Glauben zu wachsen. Bernadette Lang ist zudem eine gefragte Referentin. Hier ist nun das Gespräch der beiden, angeleitet von Veronika Wetzel, zum Thema: Was ist der Sinn des Lebens?
Hallo Valerie, hallo Berna, freut mich sehr, mit euch beiden heute zu sprechen. Meine erste Frage ist: Woran glaubst du, Berna?
Also ich glaube an Gott, ich glaube auch an die Dreifaltigkeit, an Jesus, seinen Sohn und an den Heiligen Geist.
Okay, wie sieht es bei dir aus, Valerie?
Oh, ich kann leider nicht so prägnant und schnell antworten. Also ich würde nicht sagen, dass ich an Gott glaube oder die Dreifaltigkeit, aber ich glaube schon auch durchaus, dass da irgendwie mehr ist, als wir sehen. Also dass beispielsweise Menschen irgendwie verbunden sein können, auch wenn die gerade sich nicht so gegenüberstehen oder ein Handy in der Hand haben. Ich könnte jetzt noch ganz viele Situationen aufzählen.
Ja, unser Thema heute ist ja Sinn des Lebens. Valerie, wann hast du dir das erste Mal die Frage gestellt, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens und was hast du für eine Antwort darauf gefunden?
Ich glaube, ich habe mir das erste Mal in der Pubertät gestellt, also diese ganz schlimme Phase, an die wir uns alle noch erinnern, wo man plötzlich so merkt, oh mein Gott, diese Welt ist gar nicht so einfach und so gut, wie man immer gedacht hat, und nicht nur schlechten Menschen passiert Schlechtes, sondern es gibt einfach verdammt viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Und ich glaube, das Schlimme war dann damals erstmal irgendwie keine Antwort zu finden, sondern sich zu fragen, okay, was soll das hier alles und wozu sind wir irgendwie da? Und ich glaube, und jetzt so mittlerweile würde ich sagen, und das ist dann über die Jahre immer mehr gewachsen, dass halt schon der Sinn des Lebens irgendwie ist, ja, schon sowas wie, was immer so ein bisschen kitschig klingt, aber es wird sogar ich sagen, sowas wie die Liebe und auch das ein gutes Leben und ein glückliches Leben für sich selbst zu führen, aber aus den beiden resultiert eben auch eine Verantwortung. Das heißt, dadurch, dass auf dieser Welt eben immer noch sehr viel Ungerechtigkeit besteht, würde ich schon sagen, dass der Sinn des Lebens auch ist, diese Welt gerechter zu machen, zu einem gerechteren Ort für alle Menschen, Tiere und so weiter, die hier auch leben.
Berner, du hast gemeint in einem YouTube-Video, dass du früher oft Sinnlosigkeit verspürt hast. Hat sich das geändert bei dir? Und wenn ja, wodurch?
Also bei mir war es auch ein bisschen ähnlich, dass ich in der Pubertät eigentlich sehr stark diese Frage gestellt habe nach dem, was hat das Leben eigentlich für einen Sinn? Warum bin ich auf der Welt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da auch sehr viele Zweifel hatte, warum ich existiere und ob es dahinter irgendwie einen tieferen Sinn gibt. Und ich habe dann mit 14 eigentlich so das erste Mal eine Gotteserfahrung gemacht, also wo ich so das Gefühl hatte, es gibt etwas, das außerhalb von mir ist. Es gibt eine Person, die interessiert ist an mich und die wir Gott nennen können. Und diese Erfahrung hat schon einen sehr starken Einfluss genommen, eine starke Wende hervorgerufen in meinem Leben. Und zwar war es für mich eine sehr tiefgreifende Sinnerfahrungen, in der Weise, dass ich so das Gefühl hatte, ich werde geliebt. Ja? Und ich kann mich dem anschließen, was die Valerie sagt, also in dieser Frage, was ist der Sinn, würde ich auch sagen, diese Erfahrung von lieben und geliebt zu werden. Und ich würde es dann sogar noch ein bisschen weiterführen, nämlich Hingabe in der tiefsten Form. Also Hingabe, die aus reiner Liebe ist. Also ich merke, wenn ich mich hingebe, das ist natürlich dann auch nochmal zu diskutieren, was das genau bedeutet, aber wenn ich mich für andere Menschen einsetze, dann ist es für mich ein sehr sinnerfüllender Moment. Und da glaube ich, dass es etwas Tiefes in uns erfüllt, was eine Sehnsucht ist, die in den Menschen hineingelegt ist. Und diese Sehnsucht, glaube ich, verweist auch wieder auf ein Wesen, das, ja, das wir auch Gott nennen können.
Jetzt finde ich total spannend, was du sagst, weil ich glaube, das ist ja auch immer dann die Frage, was ist eigentlich der Unterschied, ne? Also weil bei vielem, was du jetzt gesagt hast, würde ich mich auch total dahinter stellen, ne? Also dieses Gefühl der absoluten Sinnhaftigkeit, wenn man irgendwie für Menschen da ist, und auch dieses Gefühl der Hingabe, selbst dem würde ich mich dann irgendwie anschließen als Wort. Also ist dann die Frage, was man genau darunter versteht, aber dass man sich mit anderen Menschen hingeben kann und dann einfach sagen kann, es spielt jetzt beispielsweise gar keine Rolle, was es jetzt realpolitisch für irgendwelche Auswirkungen hat. Wir müssen jetzt erstmal beispielsweise Menschen helfen oder so, die hierher kommen wollen.
Ich will jetzt gerade noch mal einhaken in was du vorher gesagt hast, Berna. Und zwar, dass du glaubst, es gibt diese Grundsehnsucht im Menschen, oder? Würdest du dann sagen, dass es einen universellen Sinn des Lebens gibt, oder ist das doch irgendwie was Individuelles, was für jede Person anders ist?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass man das mit, also dass man mit beides mit Ja beantworten kann. Auf der einen Seite glaube ich schon, dass es so etwas wie eben dieses geliebt werden, also Liebe zu empfangen und Liebe geben zu können, dass das eine extrem sinnstiftende Sache ist, die jeden Menschen erfüllt. Also egal, welche Herkunft und welche kulturelle Kontext und so weiter. Und gleichzeitig denke ich schon, dass es auch so etwas gibt, dass wir einen Platz füllen in der Welt, den sonst niemand füllen kann. Und wenn ich diesen Platz fülle und wenn ich so quasi meine Aufgabe in der Gesellschaft wahrnehme und eine Verantwortung übernehme, dass das etwas ist, wo ich merke, ich bin signifikant, ich kann einen Unterschied machen, und das gibt mir extremen Sinn. Ich persönlich muss sagen, ich habe auch das Gefühl, ich empfange das auch von Gott. Also so eine individuelle Sendung, die Gott mir anvertraut, wo ich merke, okay, ich glaube, eigentlich kann ich das nur erkennen, wenn ich meine Identität erkenne. Wer bin ich eigentlich? Und aus dem, dass ich meine Identität erkenne, kann ich dann handeln. Ja, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann bin ich irgendwie verloren. Und das sehen wir auch in dieser Generation ja sehr häufig. Es gibt 1000 Optionen, man kann alles Mögliche machen, aber faktisch passiert dann wenig, weil sehr viel Ablenkung, sehr viel Verwirrung, sehr viele Fragezeichen, sehr viel Unsicherheit da ist.
Und wenn jetzt jemand nicht an Gott glaubt und somit dann quasi auch nicht diese Sendung, wie du es jetzt genannt hast, empfängt, würdest du dann sagen, dass der am Sinn seines Lebens vorbeigelebt hat und somit das eigentlich auch vergeudet hat?
Also ich glaube, es gibt ja so etwas wie ein ultimatisches Christentum. Und also wenn ich die Valerie erlebe, dann denke ich so, okay, Valerie, eigentlich müsstest du ja Christ sein, oder? Also so von deinen Antworten denke ich so, okay, das ist irgendwie schon sehr, klingt irgendwie sehr nachvollziehbar. Und ich glaube, es gibt so etwas wie, ich würde sagen, ein unthematisches Christentum, ja, so wie Karl Rahner hat diesen Begriff des anonymen Christentums geprägt, was sagt, okay, Menschen, die eigentlich nach der Art und Weise Gottes leben, die lieben, sie sind so etwas wie anonyme Christen. Ja? Sie sehen das Wesen Gottes und verfolgen das auch und tun auch, was er sagt, aber sie sind vielleicht explizit im Bekenntnis keine Christen. Und natürlich, okay, es braucht schon, im Endeffekt muss es schon irgendwann früher oder später zu einem expliziten Bekenntnis führen, wenn man sieht, wie die Sachen wirklich sind. Und das ist natürlich auch die Frage, diese Freiheit ist, glaube ich, jedem gegeben.
Also was ist aber, wenn man sich dann nie dazu bekennt? Was passiert denn?
Die Frage ist, können deine Erfahrungen dich dazu führen, dass du erkennst, was das Wesen des Christentums ist? Erste Frage. Und wenn du sagst, oder wenn du denkst, okay, ich habe das Wesen des Christentums begriffen, aber verneine es, okay, dann kann man sagen, dann ist es kein unthematisches Christentum, sondern es ist eine klare Entscheidung dagegen. Aber es kann auch sein, dass Menschen ein Bild von Kirche haben oder ein Bild von Gott haben, das sie dazu führt, dass sie nicht Ja sagen können dazu, weil sie sagen, okay, das macht keinen Sinn. Aber es ist vielleicht auch nicht das Bild, das Gott repräsentiert.
Verstehe ich total und glaube ich, ist auch ganz oft so. Aber ich würde sagen, dadurch, dass ich ein Jahr lang einen katholischen Priester begleiten durfte, habe ich schon einen ziemlich guten Eindruck davon bekommen, was das christliche Gottesbild ist. So, und bin aber dann trotzdem, also deswegen sehe ich die katholische Kirche als Institution in vielen Punkten kritisch, aber bin jetzt irgendwie überhaupt keine Kirchengegnerin oder so, weil ich glaube, ich habe schon verstanden, was da drin stecken kann und auch was für eine Kraft und Power da drin stecken kann und eben auch, was für Antworten für Menschen, die, wie du gerade schon meintest, ganz oft gerade den Sinn suchen. Aber ich bin für mich trotzdem bei dem Punkt, dass ich das sehe und glaube, verstanden zu haben, aber dass ich nicht an Jesus Christus glaube und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das nicht ändern wird. Und dann würde mich sozusagen jetzt interessieren, ob du dann denkst, dass ich ein sinnhaftes dann Leben trotzdem führen kann.
Also ich glaube schon, dass man ein sinnerfülltes Leben leben kann, solange man auf der Suche nach der Wahrheit ist. Also schwierig wird es, glaube ich, wenn man sagt, okay, ich will einfach nicht in der Erkenntnis wachsen. Aber das, was ich schon sehe, okay, jeder Mensch, der auf der Suche nach Wahrheit ist, kann, glaube ich, immer mehr hineinwachsen in das, was sinnstiftend ist. Weil ich denke so, okay, jeder Mensch kann Elemente oder kann Dinge als wahr erkennen. Die größere Aufgabe und die schwierigere Aufgabe ist dann, diese Erkenntnis umzusetzen ins Leben und diese Erkenntnis dann auch zu folgen. Und ich glaube, da scheitern viele, weil sie sagen, okay, es ist anstrengend. Ich habe zwar das Gute für gut erkannt, aber ich kann oder will dem aus diversen Gründen nicht folgen. Und diesen Generalverdacht habe ich schon für unsere Zeit, dass viele Menschen sich einfach nicht den Themen stellen. Also, und ich denke so, wenn jemand eine Erkenntnis über sein Leben gewinnt und erkennt, dass etwas gut ist und dieser Spur dann folgt, dann glaube ich schon, dass das eine sinnstiftende Tätigkeit ist, die nicht automatisch an das explizite Bekenntnis gebunden ist. Und gleichzeitig muss ich sagen, wenn man erkennt, oder ich kann es für mich zumindest sagen, also im Moment, wo ich erkannt habe, dass es jemanden gibt, der mich liebt, muss ich sagen, mein Leben ist sehr viel sinnvoller geworden. Also es ist noch einmal ein größerer Sinn gekommen, dadurch, dass ich Gott und Jesus kennengelernt habe. Also das war so, ich glaube, man kann den Sinn auch so finden, aber es ist wie wenn dann ein Vorhang aufgeht und man sieht so, jetzt macht alles irgendwie noch mal viel mehr Sinn. Ja, obwohl man das vielleicht vorher auch schon leben kann, aber mir kommt vor, es ist irgendwie einfacher, es ist irgendwie leichter, wenn man Dinge klar vor Augen hat.
Also wir haben ja jetzt gesagt, es ist einfacher, einen Sinn zu erkennen, wenn man letztendlich an Gott glaubt. Was gibt einem denn dann eigentlich wirklich jetzt ganz konkret Sinn im Leben, wenn man eben nicht dieses externe Wesen irgendwie hat, das einem quasi Sinn zuspricht?
Also Sinnhaftigkeit besteht ja dadurch, dass du dann versuchst, deine Ideale zu leben, deine Werte zu leben, also das, was ich gerade beschrieben habe, mit als dich für Gerechtigkeit zum Beispiel einzusetzen oder Liebe zu empfangen, Liebe zu geben. Das fängt dann halt an bei der Familienfeier, wo du neben deiner 90-jährigen Oma sitzt und dir den Kaffee reichst und geht dann halt bis zu der Flüchtlingsinitiative, für die du dich einsetzt und geht aber auch weiter bis zu der Wanderung, die du allein durch die Berge machst, sondern halt irgendwie die Schönheit des Sonnenuntergangs auf dem Meer siehst. So. Und ich glaube, kann alles so sinnstiftend sein. Und das funktioniert einfach im totalen Genuss und auch Dankbarkeit. Ob das jetzt abstrakt für die eigenen Privilegien ist oder für die Schönheit der Welt oder für die Liebe, die man empfängt, also gegenüber dann der Oma oder dem Liebespartner, Liebespartnerin oder so. Und funktioniert dann einfach, ohne dass man dahinter ein Wesen sehen muss. Und ich glaube, das ist sozusagen, wie gesagt, ich habe viele Freunde, die würden halt vor allen Dingen sagen, dass in diesem Einsatz für Gerechtigkeit und im konkreten Mitmenschlichen so der größte Sinn liegt. Und ich glaube, also vielleicht da noch einen Satz zu, also was ich dann auch am Ende erkannt habe, wenn man es so sagen möchte, nach diesem Jahr ist das halt schon auch der Glaube, also das hast du auch vorhin so ein bisschen gesagt, Berna, aber um es nochmal herauszustellen, eine Entscheidung ist, ne? Also man kommt an den Punkt, da ist halt die Entscheidung, sehe ich in diesem Sonnenuntergang und in diesem Wunder des Sonnenuntergangs, sehe ich da jetzt was Göttliches drin? Oder noch mehr, sehe ich den Gott da drin, so? Oder, und da sehe ich ihn sozusagen, der Liebe zwischen zwei Menschen, sehe ich da eben noch mehr drin? Und das kann man sehen, muss man aber nicht. Also ich glaube, wir sozusagen, vielleicht hören wir gar nicht was, also ich dachte immer früher, dass wir dann so mit unterschiedlichen Gefühlen an die Sachen gehen. Also das habe ich immer so Franziskus gefragt, als wir beim Weltjugendtag waren, so, was fühlst du denn, was fühlst du denn, was fühlst du denn? Und er war so, hier, wir sind hier in der Menge und ich fühle Gott. Und ich so, ja, aber wie fühlt sich das denn an mit diesem Gott? Was ist denn das? Und dann alles, was er so beschrieben hat, habe ich halt auch total gefühlt, dieses mega empowernde, als da so tausende Menschen standen und halt irgendwie Frieden besungen haben. Das hat mich auch so total empowert, also ne, so total bereichert und ich fand es super schön. Und ich habe irgendwann festgestellt oder glaub verstanden zu haben, dass Franziskus und ich gar nicht das unterschiedliche fühlen in dem Moment, sondern dass wir irgendwie aus einer rationalen Entscheidung heraus etwas anderes darin sehen. Das heißt, Glaube ist ab einem gewissen Punkt eine Entscheidung, ja.
Vielleicht auch eine Deutung, wie man Dinge interpretiert.
Ja, voll. Also
ich denke, okay, man hat dieselben Erfahrungen und man spürt vielleicht, keine Ahnung, Begeisterung oder Liebe oder was auch immer oder Friede. Aber ich würde das natürlich dann anders deuten und sagen, okay, das ist eine Gotteserfahrung. Und vielleicht du würdest sagen, okay, das ist einfach eine allgemein menschliche Erfahrung. Und für mich ist es eher so, wenn ich das höre, dann denke ich mir so, okay, es zeigt eine Verwiesenheit, also für mich aus meiner Perspektive zeigt es, okay, wie sehr sind wir Menschen eigentlich verwiesen? Wir suchen das Wesen Gottes im Alltag und versuchen irgendwie darin, durch gewisse Tätigkeiten Sinn und Halt zu finden. Und für mich ist dann schon nach schlussendlich die Frage, so gibt es eine totale Erfüllung auf der Welt? Also, weil das, was ich merke, ist, okay, wir können einen Teil unserer Bedürfnisse stillen, wir können Teil unserer Sehnsüchte stillen, aber es bleibt immer so eine Restsehnsucht, habe ich das Gefühl, das ist zumindest die Erfahrung in meinem Leben. Es ist nie genug, ja, also nie genug an Schönheit, an Intimität, an Bedeutung. Also irgendwie kann es zwar für einige Momente reichen, aber dann im nächsten Moment kommt irgendwie wieder so ein Loch. Und ich habe das Gefühl, als Menschen sind wir immer irgendwie auf der Suche nach mehr. Also merken wir, irgendwie reicht das nicht ganz aus. Und da denke ich schon, also ich sehe darin schon irgendwie eine Verwiesenheit auf etwas, was uns schlussendlich irgendwo erfüllt. Und ich weiß nicht, wie dann deine Sichtweise ist auf Leben nach dem Tod und so weiter. Also glaubst du an ein Leben nach dem Tod oder wie ist es dann für dich? Ist der Sinn so quasi innerweltlich genügend, ausreichend? Oder gibt es etwas, was drüber hinaus wächst und wo der Sinn vielleicht auch ja in etwas anderes noch zu finden ist, was über den Tod hinausreicht, weil gut, viele Menschen haben nicht diese Möglichkeit, sinnstiftende Tätigkeiten in einem kurzen Leben zu finden.
Mhm. Ja, auch natürlich spannende Frage. Ich würde schon sagen, dass ich mit diesem Leben und der Sinnhaftigkeit darin schon auch ausgefüllt bin. Also ich glaube, dass es für mich mit der ganzen Sinnhaftigkeit auch funktioniert ohne ein Leben nach dem Tod. Ich persönlich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass da nichts ist. So, ich würde jetzt aber auch nicht, also ich würde auch nicht sagen, ich glaube an ein Leben danach. Ich kann es nicht genau sagen. Bin da auch tatsächlich einfach unentschieden, kann nur sagen, dass es ich mich schon einfach noch Menschen, die nicht mehr leben, verbunden fühle und glaube, da ist ja oft noch was. Und vielleicht ist da meine Sehnsucht oder meine Frage nicht groß genug, um das jetzt wieder in genau perfekte Worte finden zu können. Aber ich sage das so offen und transparent. Also normalerweise redet man ja über Dinge, über die man sich nicht sicher ist, zumindest als Journalistin nicht. Aber ich sage das so offen, weil ich natürlich auch gar nicht abstreiten möchte, dass auch ich irgendwie nicht alles so weiß und natürlich irgendwie auch manchmal Dinge tue, wie zum Beispiel am Grab stehen und mit den Leuten reden, mit Menschen, die gegangen sind. Und wo man dann einige, die völlig, also natürlich sagen könnten, das ist ja völlig irrational, bist irgendwie bescheuert. So, ne? Also, weil einer der Punkte, mit denen ich auch aus diesem Jahr gegangen bin, ist zu sagen, Christen, Christinnen, ich kam ja von einer kirchenfernen Perspektive, ne? Also von der Perspektive, wo du sagst, was ist eigentlich mit diesen Leuten los? Die müssen ja echt total irre sein, jetzt mal zugespitzt gesagt, ne? Und dann sozusagen ist halt mein Schluss, okay, die sind nicht mehr irre als wir alle. Also so ein bisschen platt und salopp gesagt, ne? Deswegen stelle ich das gerade nochmal so heraus. Und weil du auch meintest mit diesem, der Sehnsucht und dem Erfülltsein und es muss immer mehr sein, das sehe ich auch so total und das sehe ich auch als totales Problem, ne? Also was auch so mit diesem krassen Turbo-Kapitalismus einhergeht, wie wir ihn hier leben und so weiter, dass es irgendwie nie genug ist. Und ich muss aber auch sagen, ich musste gerade, als du erzählt hast, daran denken, wie ich vor einiger Zeit an einem Strand saß, und einsamer Strand auf La Gomera, Kanarische Inseln. Wir waren zu fünft, so 2-3 Tage, die sich wie 2-3 Jahre angefühlt haben an diesem Strand. Und ich saß da und dachte, ah, hallo, Welt. Also, du weißt, es hat sich so absolut, absolut erfüllend angefühlt. Und da war in dem Moment irgendwie gar keine Sehnsucht mehr. Und wieder, also ich wiederhole mich, aber war da für mich dann eben kein Wesen dann dahinter oder auch nicht die Suche danach. Aber es war trotzdem so total verbunden angefühlt. Aber ich würde es dann halt eher so verbunden mit dieser Welt, also mit diesem Meer, mit diesen Bergen und so. Und das ist dann für mich erfüllend. Und es war dann aber keine Sehnsucht nach dem, okay, wo ist denn jetzt die Quelle und wo kommt das her? Und ich muss Jesus Christus suchen. So.
Ich will gerade noch mal ein bisschen das vertiefen, was Werner eigentlich schon so gefragt hat. Du hast ja jetzt gemeint, für dich gibt das Leben schon auch Sinn, diese Ewigkeitsperspektive. Da würde mich jetzt aber noch mal interessieren, wie funktioniert das? Weil eigentlich, also es ist ja so, irgendwann ist das ja alles weg, so alle Menschen sind weg, die Welt ist irgendwann zu Ende. Und was war dann der Sinn von dem Ganzen, wenn es nicht auf was danach zielt? Was ist dann letztendlich der Sinn dieser Existenz gewesen?
Ja, immer noch das, was ich schon eingangs sagte, Liebe. Also, weil alles, was ich ja jetzt empfinde und wie ich lebe, und das ist ja dann trotzdem da. Also ich empfinde ja die Liebe, die ich gebe. Ich empfinde ja die Liebe, die ich empfange. Und das wäre jetzt wieder ein bisschen kitschig formuliert, um es wieder auf die politische Ebene mehr zu heben. So, ne, das ist ja trotzdem total sinnstiftend zu wissen, okay, diese, ich möchte diese Welt gerechter machen für uns alle und ich möchte irgendwie daraus so Nutzen ziehen. Und ein Leben mag ja im Anbetracht der Weltgeschichte sehr kurz sein, aber für mich ist es ja ein ganzes Leben. Das ist ja dann eine sehr lange Zeit für mich so als Individuum. Und das heißt, irgendwie auf der, aber ich denke zum Beispiel auch ehrlich gesagt manchmal, ja, deswegen ist auch eine beruhigende Perspektive im Sinne von, man darf auch genießen, man muss auch nicht immer alles so ernst nehmen, denn wir sind irgendwie einfach nur so ein Schnipsel einer Geschichte. Und deswegen ist es total wichtig, weil dieser Schnipsel für uns als jeweilige Person halt alles ist, nicht sich einzusetzen dafür, dass die Welt gerechter wird, finde ich. Also ich halte nichts davon, wenn Leute einfach nur sagen, ja, ich genieße immer mein Leben und meine Privilegien und setze mich halt überhaupt nicht für irgendwas ein. Und auf der anderen Seite aber dann trotzdem auch diesen Genuss zu leben.
Ich fand das jetzt total spannend, was du gemeint hast, dass die Liebe bleibt, auch wenn alles weg ist, weil das ist ja eigentlich auch unser Verständnis vom Himmel. So einfach ein ewiger Liebesaustausch, dann zwar auch mit Gott, der in deinem Weltbild dann irgendwie fehlt, aber halt letztendlich ist für uns der Himmel ja ein ewiger Liebesaustausch. Deswegen fand ich das eigentlich sehr schön und auch interessant, was du gerade noch gesagt hast.
Ja, und auch spannend, dass Liebe anscheinend irgendwie eine gewisse Signifikanz mit hereinbringt. Also das heißt, okay, wenn ich jemanden etwas Gutes tue, dann kann es sein, dass diese Tat vielleicht eine Auswirkung hat, selbst über meinen Tod hinaus. Also mir kommt schon vor, Liebe hat eine gewisse, hat zumindest irgendwie diesen Wunsch nach etwas Längerem, Überdauernden. Ja? Also jemand, der sich einsetzt und der dann bekannt wird dafür, wie er sich eingesetzt hat für andere Menschen, der wird auch nach vielleicht ein paar Jahrhunderten noch immer von anderen gelobt für seinen Einsatz. Und da kommt mir schon vor, dass mit Liebe eine gewisse Dimension von, ich weiß nicht, Andauern oder von Ewigkeit hereinbricht. Ja?
Andauern auf jeden Fall. Ewigkeit wäre zu hoffen.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Also vielen Dank euch beiden, ja, fürs Dabeisein, für die interessante Diskussion und Unterhaltung.
Genau. Ja, danke dir auch für die Einladung. Und danke, ja, wunderschön, dir, Bernadette.
Sehr spannend. Diskussion.
Ja, voll.
So, dann wünsche ich euch beiden alles Gute.
Das war der Podcast Geistreich zum Thema Der Sinn des Lebens. Herzlichen Dank an Valerie Schönjan und Bernadette Lang für das offene Gespräch. Und herzlichen Dank an Veronika Wetzel und an die Tagespost für diesen Beitrag. Ihr hört den Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin Bodo. Ihr könnt den Podcast der Tagespost nachhören auf unserer Homepage horeb.org und in ein paar Tagen auf der Website und den Social Media der Tagespost auch nochmal anhören. Uns interessiert, wie ihr drüber denkt, was eure Kommentare per WhatsApp sind. Die Nummer ist 0171 57 53 200. Was hat euch angesprochen? Waren doch zwei doch recht unterschiedliche Positionen. 0171 57 53 200. Hier bei mir im Studio ist der Josef. Einer unserer Redaktionspraktikanten. Josef, was hat dich an dem Talk der beiden angesprochen?
Mich hat besonders angesprochen der Moment, wo die Redakteurin gesagt hat, sie war dieses Jahr beim Priester, er hat ihn mitverfolgt, aber sie hat auch dieses Feeling gehabt auf dem Weltjugendtag, aber sie hat jetzt gemerkt, okay, ich war da jetzt dabei und sie hat es begriffen, aber sie hat diese Entscheidung nicht treffen können. Und da habe ich mich gefragt, okay, und wieso? Und da ist mir dann ein guter Vergleich eingefallen. Ihr kennt ja sicher auch den Spruch, wenn es vom Kopf ins Herz rutscht. Fand ich immer einen ziemlich blöden Spruch und auch eigentlich ziemlich kitschig und wusste auch nie so genau, was damit gemeint ist. Aber mir ist da jetzt ein Vergleich eingefallen, wo man das recht gut sieht. Verliebt sein. Wenn man jetzt jemanden trifft, der verliebt ist und du fragst diese Person, ja, wie fühlt es sich denn an, verliebt zu sein? Wie ist denn das? Und dann wird dir diese Person Vergleiche geben. Sie wird dir versuchen zu erklären, boah, verliebt sein ist wie, mein Herz steht in Flammen, ich könnte nicht ohne sie. Er wird versuchen, es irgendwie zu beschreiben. Und du nimmst es dann auch auf, du verstehst, was er sagt und du kannst dir dann eine Meinung bilden, aha, verliebt sein ist schön. Okay, aber ja, gut, muss ich nicht haben. Kann man sich ja dann auch sagen, weil die Entscheidung ist ja dann so an sich, dann muss man ja dann nichts fällen. Aber dieses Verliebtsein, das hat die, wie heißt sie nochmal, die andere?
Die Valerie oder die Bernadette?
Nicht die Reporterin, die?
Die Journalistin ist die Valerie.
Ah, dann die Bernadette.
Die Theologin ist die Leiterin der Home Akademie in Salzburg, die Bernadette Lang.
Genau, die Bernadette. Da könnte man quasi sagen, sie hat ja gesagt, sie hatte einen Jesus-Moment. Und da kann man, glaube ich, würde ich es mal so blumig umschreiben, sie hat sich verliebt. Sie hat eine Liebe gespürt, die sie versucht zu beschreiben und diese versucht, der Valerie mitzugeben. Und die Valerie auch sehen kann, die sie auch beim Priester hat sehen können, aber sie hat ja auch gemeint, sie hatte jetzt nicht diesen Jesus-Moment gehabt. Und da kann man, glaube ich, sagen, da darf sie sich noch drauf freuen. Und kleiner Tipp an euch da draußen, wenn man diesen komischen Jesus-Moment noch nicht hatte, dann heißt es ja nicht, dass es ihn nicht gibt. Klingt ziemlich kitschig. Aber frag doch einfach mal Gott. Hey Gott, wenn es dich gibt, willst du dich mir nicht mal zeigen? Willst du nicht mal sagen, hey, ich bin da? Ich meine, was Schlimmes passieren kann dabei ja nicht. Ihr könnt dabei nur gewinnen.
Also so ein Jesus-Moment ist ein Geschenk. Aber auch nachvollziehbar, wenn jemand diesen Moment nicht hatte, dass er dann sagt, ja, ich kann das alles nachvollziehen, aber ist nicht so meins. Ich bewege mich eher auf der Ebene Liebe und Gerechtigkeit, auf sozialer Ebene. Da habe ich mein Leben, das finde ich okay, das ist für mich sinnstiftend genug, so wie es die Valerie gesagt hat, ist dann zumindest auf jeden Fall nachvollziehbar.
Auf jeden Fall. Auch wenn da immer noch dieses große Problem, was die Valerie auch gesagt hat, da ist, es ist nicht genug. Trotzdem steht man, der Mensch möchte mehr. Und da ist, glaube ich, eben dieser Knackpunkt.
Spannend, wie auch dann Bernadette Lang das angesprochen hat, diese Idee, dieses Konzept vom anonymen Christen von Karl Rahner, dass eben jemand, der lebt wie ein Christ, aber eben nicht an Christus selber glaubt, dass das schon eine eigene Dimension ist.
Ein interessanter Gedanke. Und ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch sehr viele von. Aber da ist ja dann nicht diese Entscheidung da. Mhm. Und ist ja auch insofern auch verständlich. Aber da habe ich irgendwie so ein bisschen so diesen Gedanken im Kopf. Wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, was findest du cooler? wenn er die ganze Zeit gut mit dir zusammenarbeitet und du merkst, okay, er mag mich, oder wenn er konkret auf dich zugeht und sagt, hey, ich liebe dich.
Wow, das ist unser Thema, der Sinn des Lebens hier bei Radio Horeb, heute Abend im Abend der Jugend. Ich finde es einfach spannend, zu so einem Thema auch mal wirklich wieder zwei unterschiedliche Positionen im achtsamen Gespräch miteinander zu hören. Und nächste Woche wird Veronika Wetzel von der Tagespost wieder zwei Leute zusammenbringen, und zwar zwei Frauen zum Thema Leid. Das ist zum einen die frühere Pornodarstellerin Lou Nesbitt. Sie wird davon erzählen, wie es ihr in der Pornoindustrie gegangen ist. Und die Einrichtungsberaterin und Missionarin Lisa Perwein wird von ihrem Leid erzählen, das sie mit dem unerfüllten Kinderwunsch hat. Und wir werden erleben, wie unterschiedlich beide jungen Frauen mit dem Thema Leid umgehen. Nächste Woche hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb wird sicherlich auch spannend, oder Josef?
Ja, da kannst du dich drauf verlassen, Bodo.
Heute geht es um das Thema, was ist der Sinn des Lebens? Diese Tage ist der 40. Jahrestag der Erscheinungen der Gottesmutter Maria in Medjugorje. Jetzt könnte man fragen, was hat das mit unserem Thema der Sinn des Lebens zu tun? Nun, ein junger Mann hat in Medjugorje zu seinem Sinn des Lebens gefunden. Mein Kollege Nikolaus hat mit ihm darüber gesprochen. Seinen Beitrag hört er nach You, You, You von DJ 3G and Simo K.
Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikrofon in Balderschwang für dich, Nikolaus. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Seit dem 24. Juni 1981, also schon seit 40 Jahren, sollen in dem Ort Medjugorje in Bosnien-Herzegowina Marienerscheinungen stattfinden. 6 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 9 und 16 Jahren haben damals angegeben, dass ihnen die Mutter Gottes erscheint. Das hat für ganz schön viel Wind gesorgt. Deswegen kam es ab dem Jahr 2010 zu vielen Untersuchungen durch den Vatikan. Das Ergebnis steht seit 2019 fest. Papst Franziskus hat offizielle Wallfahrten nach Medjugorje erlaubt. Der Papst hat selbst über den Ort Medjugorje gesagt, ich glaube, dass in Medjugorje Gnade ist. Das lässt sich nicht leugnen. Es gibt Menschen, die sich bekehren. Wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb jetzt im Gespräch mit Bruder André von den Brüdern vom gemeinsamen Leben. Er studiert zurzeit im Fallender Theologie und das würde ohne diesen Ort Medjugorje heute sicher nicht tun. Grüß dich, Bruder André.
Ja, ich grüße dich auch ganz herzlich, Nikolaus, und alle Zuhörer.
Bruder André, wie war das bei dir gewesen? Wie bist du nach Medjugorje gekommen?
Ja, das war genau vor 20 Jahren. Ich bin damals als 18-Jähriger nach Medjugorje aufgebrochen, um klar einmal die Neugierde zu stillen, weil mich das natürlich interessiert hat, was da passiert, und zweitens eigentlich mehr Gott kennenzulernen.
Mehr Gott kennenzulernen, wie sah dein Leben bis dahin aus? Warst du ein frommer Jugendlicher?
Nein, natürlich nicht. Also ich bin in Russland geboren und bin mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen und mit 15, 16 habe ich mich so gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Aber auch gleichzeitig hat sich auch sogenanntes Partyleben für mich eröffnet, sodass ich regelmäßig Alkohol konsumiert habe, Partyleben geführt habe, ein unmoralisches Leben. Und gleichzeitig aber auch christliche Lektüre angefangen habe zu lesen und da über Medjugorje mehr erfahren habe und dass da besonders Jugendliche hinfahren und dass sie eine Gotteserfahrung machen. Das hat mich natürlich bewegt, diesen Ort zu besuchen.
Wo hast du denn zum ersten Mal von Medjugorje gehört? In der Disco oder wo war das?
Nein, der damalige Freund von meiner Schwester hat mir davon erzählt, weil er sich Sorgen um mich gemacht hat und hat gesagt, fahr dahin, das wird dir gut tun.
Wie war dein erster Eindruck, als du nach Medjugorje kamst?
Ja, allein schon die Busfahrt hat mich geschockt, weil wir waren zwei Busse und ja, man hat dort gesungen, die Jugendlichen waren freundlich, die haben angefangen mit mir zu sprechen und man hat Lobpreis gemacht, Rosenkranz gebetet, und als ich nach Medjugorje kam, habe ich einen tiefen Frieden gespürt.
Als du nach Hause gekommen bist, wie hast du Medjugorje mit deinem Alltag zusammengebracht?
Ja, das ist relativ einfach, weil in Medjugorje wird einem geraten, persönliches Gebet zu tun, Rosenkranz zu beten, beichten zu gehen, zur Messe zu gehen, sodass man das relativ leicht im Alltag umsetzt. Und durch die Gotteserfahrung, die ich in Medjugorje gemacht habe, war mir klar, dass Gott existiert und dass ich ihn eigentlich mehr durch meinen Alltag kennenlernen möchte und dass ich weiß, er ist mit mir in meinem Alltag und dass Medjugorje nicht in Medjugorje zu Ende ist, sondern man auch Medjugorje in seinem Alltag leben kann. Und natürlich habe ich gläubige Freunde kennengelernt, sodass ich das gemeinsam mit ihnen tun konnte, was natürlich mich erfreut hat und mich weitergeführt hat. Und ich habe natürlich ganz viel Hilfe auch erfahren.
Du bist 19 Jahre alt gewesen, als du zum ersten Mal in Medjugorje warst. Heute studierst du Theologie. Was war dazwischen gewesen?
Dazwischen habe ich eine Ausbildung gemacht als Maler und Lackierer und habe viel natürlich auch evangelisiert mit einer Gemeinschaft, Totus Tuus, wo ich viele Erfahrungen gemacht habe und vor allem durch die Evangelisation, also besonders auch mit den Jugendlichen, ich habe Wallfahrten organisiert, Wochenenden mit Firmlingen, verschiedene Freizeiten, habe ich gespürt, ich möchte eigentlich diesen Jugendlichen mehr geben. Und ich habe gemerkt, bei uns, also in unserem Glauben, passiert das durch Sakramente. Und ich selber habe viel Positives, also auch viel innere Heilung durch die Sakramente erfahren, besonders durch die Beichte, sodass ich den Jugendlichen das auch weiter vermitteln wollte. Und in mir wuchs der Wunsch, Sakramente zu empfangen, vor allem Sakramente auch weiterzugeben. Und ich habe gemerkt, das kann ich nur tun, wenn ich Priester werde.
Hängt denn deine Berufung zum Priestertum mit Medjugorje zusammen oder war das etwas, was dann irgendwo anders kam?
In Medjugorje habe ich viele junge Priester gesehen, was ich in Deutschland leider nicht bis da erfahren habe und auch bis heute das ein bisschen vermisse, wo ich gesehen habe, ja, so möchte ich werden, Priester, die Beichte hören, Priester, die Messe feiern, Priester, die mit dem Volk zusammen sind.
Wenn ich jetzt nach Medjugorje fahre, muss ich nachher Priester werden, so wie du?
Nein. Das Entscheidende ist in Medjugorje ist, dass du eine persönliche Begegnung mit Gott hast. Das ist das Fundament für alles. Und das hat mir auch damals ein Priester gesagt. Das Entscheidende ist in Medjugorje, dass du Gott begegnest.
Wem würdest du denn eine Wallfahrt nach Medjugorje empfehlen?
Allen, besonders den Jugendlichen, die vielleicht am Anfang stehen, die überhaupt zweifeln, ob es Gott gibt. Jugendlichen, die jetzt schon auf dem Weg sind, weil da wirst du auf jeden Fall eine Vertiefung erfahren. Und vielleicht auch jene, die sich fragen, was ist meine Berufung? Das Entscheidende ist, dass du eine persönliche Beziehung zu Gott hast. Und Medjugorje kann all diesen drei verschiedenen, sage ich mal, Stationen, die ein Jugendlicher durchmacht, kann auf jeden Fall weiterhelfen.
Jetzt liegt ja Medjugorje in Bosnien-Herzegowina, also außerhalb der EU. Das klingt schon ziemlich kompliziert, erst recht zu Corona-Zeiten dann. Habe ich die Möglichkeit, in diesem Sommer nach Medjugorje zu kommen?
Auf jeden Fall. Also ich persönlich organisiere eine Fahrt. Ich fahre zum Beispiel von 31.07. bis zum 6.08. zu diesem sogenannten Jugendfestival, wo man zwischen 20.000 und 30.000 Jugendlichen erwartet. Und man kann bei mir sich anmelden über unsere Homepage www.mariabronnen.de und dann da auf aktuelle Termine gehen, sodass ich die Möglichkeit habe, also Möglichkeit anbiete, mit mir nach Medjugorje mitfahren.
www.mariabronnen.de, einfach zusammengeschrieben, Bronnen, so wie der Brunnen, bloß mit einem O statt einem U, www.mariabronnen.de. Wer kann denn auf diese Wallfahrt mitfahren? Was kostet das? Vielleicht ein paar Infos noch dazu.
Also man kann Medjugorje ganz einfach erreichen. Man braucht einen negativen Antigen-Test und einen gültigen Ausweis, der mindestens 3 Monate gültig ist. Also es geht ab 16 Jahre los bis 30 und Kosten betragen 290 Euro.
Das Kloster Mariabronn liegt ja im Schwarzwald. Muss ich dann da hinkommen, damit ich mitfahren kann oder wo kann ich zusteigen?
Nein, es geht los im Ruhrgebiet, in Herne, Würzburg, München. Es gibt verschiedene Zusteigemöglichkeiten.
Wo ist man denn da untergebracht in Medjugorje?
Ja, Medjugorje ist mittlerweile zu einem sehr großen Wallfahrtsort geworden, wo ja, jährlich über 1 Million Pilger kommen, sodass man dort versorgt wird. Also ich kenne eine Familie dort, die ich schon über Jahre immer wieder besuche. Die werden uns dann verpflegen. Wir sind da meistens in Zweierzimmern oder Dreierzimmern untergebracht.
Das war Bruder André Maria hier bei Radio Horeb beim Abend der Jugend mit ein paar Informationen über den Ort Medjugorje, an dem seit 40 Jahren die Mutter Gottes erscheinen soll. So geben es jedenfalls damals 6 Kinder und Jugendliche, heute inzwischen Erwachsene, an. Mehr Informationen zu dieser Wallfahrt, die da stattfinden wird, findet ihr unter www.mariabronnen.de. Und wenn du dir die Seite nicht merken konntest, dann kannst du einfach auf www.horeb.org gehen. Im Infofeld zum Abend der Jugend von heute, da findest du noch einmal alle Infos zu dieser Wallfahrt und auch die Homepage, wo du alles nachschlagen kannst.
Danke an Nikolaus und sein Gespräch mit Bruder André, der seinen Sinn des Lebens bei einer persönlichen Gotteserfahrung in Medjugorje gefunden hat. Ihr hört Radio Horeb, Leben mit Gott. Mein Studiogast beim Abend der Jugend hier ist Redaktionspraktikant Josef. Ich bin Bodo. Unser heutiges Thema ist, was ist der Sinn des Lebens? Josef, Bruder André hat darüber erzählt, wie er über Medjugorje seinen Sinn des Lebens gefunden hat. Was hat dich angesprochen?
Naja, mich hat angesprochen, dass er den Sinn gefunden hat. Also die Gotteserfahrung hat mich angesprochen, weil es halt, naja, sind wir mal ehrlich, es klingt halt schon ziemlich abgespaced. Also so Gotteserfahrung hat, ja, es ist ein komisches Wort und man kann sich schwer darunter was vorstellen. Und deshalb finde ich es einerseits so ein bisschen so, man hat so ein mulmiges Gefühl so, es klingt komisch, was soll denn das sein? Andererseits ist da auch so dieses, es will ich, wenn es dann wirklich einen Gott gibt, dann will ich das dann eigentlich auch. Also wenn es ihn wirklich gibt, dann soll er das bei mir doch auch machen. Soll er bei mir doch auch eine Gotteserfahrung machen. Das war so das, was mir so in den Hintergedanken dann kam.
Und ich fand es auch schön, wie Bruder André gesagt hat, die Umsetzung im Alltag ist für ihn irgendwie dann ganz einfach. Er hat also seine Sachen, dass er beten kann, einen Rosenkranz beten kann. Die sieht er als ganz praktische Hilfen, die ihm helfen, dann diese Urerfahrung auch wirklich in seinem Leben umzusetzen. Das fand ich eigentlich auch einen guten Moment. Ja, und er hat auch schon ein bisschen Werbung gemacht, was im Sommer möglich ist, ja. Was macht ihr im Sommer? Habt ihr schon was vor, jetzt wo Corona-mäßig wieder einiges möglich ist? Vielleicht macht ihr ja mit Bruder André eine Wallfahrt nach Medjugorje. Wir hätten auch noch eine weitere Alternative für euch. Vielleicht wäre für euch ja die Catholic Summer School, kurz CSS, interessant. Die CSS wird als Sommerprogramm vom Kolleg St. Blasien im Schwarzwald veranstaltet. Das Kolleg St. Blasien ist Schule, Internat, Zentrum für individuelle Begabungsförderung und wird von Jesuiten geleitet. Es liegt in der Nähe des Feldbergs im Südschwarzwald. Um mehr über die CSS, die Catholic Summer School, zu erfahren, bin ich jetzt mit Miriam Malek verbunden. Miriam ist 25, Logopädin und Berufsschullehrerin. Zusammen mit dem Jesuiten Pater Hans-Martin Rieder organisiert sie die CSS. Hi Miriam, willkommen im Abend der Jugend hier bei Radio Horeb.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Miriam, erklär uns mal, was ist die CSS, die Catholic Summer School?
Ja, du hast es schon gesagt, in erster Linie ist es ein Sommerprogramm eben für junge Erwachsene. Also wir laden alle ein, die zwischen 18 und 28 sind und sich ein bisschen auseinandersetzen wollen mit dem katholischen Glauben, was das in der Theologie bedeutet und vielleicht eben aus dem wissenschaftlichen Zweig, aber eben auch, was es mit dem ganz eigenen Leben zu tun hat. Und da wollen wir uns eben eine Woche Zeit nehmen und darüber nachdenken und darüber ins Gespräch gehen und uns auch öffnen für das, was Gott für uns vorbereitet hat.
Ihr seid ja ein Kolleg, eine Schule. Ist es dann sehr kognitiv, dass ihr euch da mit Themen auseinandersetzt, also sehr stark inhaltorientiert, oder auch erlebt ihr auch Gemeinschaft oder auch Freizeit?
Also uns ist das total wichtig, alle drei Bereiche anzusprechen, Körper, Geist und Seele. Also wir werden schon auch das Geistige ansprechen, weil wir auch so nach dem Motto fahren möchten, katholischen Glauben tiefer verstehen. Das heißt schon auch, sich kognitiv damit auseinanderzusetzen, aber wir freuen uns vor allem darauf, die Mischung zu haben, nachmittags eben im Austausch zu sein, auch einfach die Freizeit zu genießen, den Schwarzwald zu genießen, gemeinsam einfach da zu sein und die Zeit genießen mit anderen jungen Erwachsenen zusammen.
Kannst du, ist eigentlich ein Programm von einer ganzen Woche jeweils, kannst du ein Beispiel nennen, um was es denn auf der geistigen Ebene gehen wird?
Ja, wir werden uns zum Beispiel auseinandersetzen, was bedeutet das, dass Gott dreifaltig ist, also die Trinität, was bedeutet das in der Theologie, was kann das aber auch für mich persönlich bedeuten in meinem Leben, oder wir werden uns auch mit den Sakramenten auseinandersetzen, auch mit der Ethik am Lebensende, also was ist uns Christen oder was ist uns als Einzelperson auch wichtig, wenn das Leben zu Ende geht, wie soll ein Leben zu Ende gehen? Unter welchen Bedingungen. Aber auch das Thema Berufung wird insbesondere in der zweiten Woche nochmal im Mittelpunkt stehen, dass wir uns anschauen, was ist eigentlich, wer sind wir als Menschen und was ist unsere Berufung als Menschen und was ist, ja, vielleicht gehen wir auch den letzten Schritt eben, was ist meine ganz persönliche Berufung.
Du hast es angesprochen, es sind 2 Wochen. Das wird die erste August und die zweite Augustwoche sein, hintereinander. Kann man auch beide besuchen oder wie ist es gedacht?
Also die Idee, dass wir 2 Wochen machen, kam daher, dass wir eben sehen, junge Erwachsene, die brauchen ein bisschen Flexibilität. Jeder hat unterschiedliche Möglichkeiten, sich in der einen oder anderen Woche freizunehmen. Und es ist erstmal darauf angelegt, dass man nur an einer Woche teilnimmt und dann eben schaut, was zeitlich besser passt. Mhm.
Wie kann man sich anmelden und was sind die Kosten?
Die Kosten, die wollen wir auch flexibel halten, weil wir eben sehen, zwischen 18 und 28 sind ganz unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten gegeben. Und genau, in Vollpension sind die Kosten zwischen 250 und 390 Euro, je nachdem, was man geben kann. Und anmelden kann man sich auf der Internetseite www.kolleg-sankt-blasien.de. /CSS.
Wenn ihr euch das nicht merken könnt, einfach auf hore.org hier bei der Sendung Abends der Jugend reingehen. Ich habe das auch für diese Webseite für euch nochmal reingestellt. Also oder ihr googelt St. Blasien und CSS, dann kriegt ihr es auch. Miriam, warum sollte man deiner Meinung nach die Catholic Summer School, die CSS, nicht verpassen?
Gerade dieses Jahr sollte man das nicht verpassen. Es wird die Pionierstaffel sein. Wir werden es das erste Mal machen dieses Jahr und planen aber das eben auch die nächsten Jahre anzubieten. Und wir sehen einfach, dass ein großer Hunger da ist, wieder nach Gemeinschaft, nach Austausch. Und ja, wir glauben, dass wir da einfach einen guten Rahmen schaffen können, um einfach im Austausch zu sein mit anderen jungen Menschen, hoffentlich auch unterschiedlicher Spiritualitäten, dass man einfach das Katholische im Allumfassenden wirklich kennenlernt. Und darauf freue ich mich und dazu lade ich auch alle anderen ein.
Herzlichen Dank, Miriam. Danke dass und alles Gute für eure Vorbereitungen und dann freilich Vielen auch Dank. Für die Durchführung dieser CSS, der Catholic Summer School. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, wunderbar. Jetzt haben wir euch schon 2 Angebote für den Sommer genannt. Also wenn ihr da Lust habt, nach Medjugorje zu fahren mit Wallfahrt oder eben in die Nähe des Feldbergs, in den schönen Schwarzwald zu gehen auf die Catholic Summer School, die CSS. Josef, im Sommer in die Schule gehen, warum eigentlich nicht?
Klingt zwar ein bisschen paradox, aber naja. Das Paradox ist ja, Lernen kann Spaß machen, wenn es dich interessiert.
Josef, herzlichen Dank für unseren anregenden Austausch.
Ja, es hat mich sehr gefreut.